über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen. Störtebeker on Air, der Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis und den Raketenstart, den ihr hier gerade gehört habt, das war das Sommerwitt. Ich sitze nämlich hier in Stralsund vor dem Besucherzentrum der Störtebeker Brauspezialität in der Düne und neben mir sitzt der Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, was war das denn hier gerade? Ich glaube, der eine oder andere Autofahrer auf der Stralsunder, das Greifswalder Chaussee ist es, ne? Auf der Greifswalder Chaussee hat schon kurz Sorge gehabt, bei ihm ist ein Reifen geplatzt.
Ja, das ist die akustisch deutlich gewordene Spritzigkeit des Sommerwitts.
Ich sag gleich mal Prost.
Sehr zum Wohl.
Ah, wie sehr hast du dich gefreut, dass jetzt tatsächlich auch pünktlich zur Europameisterschaft der Sommer so ein bisschen angefangen hat?
Das ist natürlich eine gute Frage. Nein, es ist einfach, das passt einfach wunderbar in die Jahreszeit ganz grundsätzlich und es ist für mich jedes Jahr ein Highlight. Mein persönliches Bier immer wieder zur Jahreszeit wieder in den Regalen finden zu können.
Da kommen wir gleich zu, denn das Bier ist, wie du es gerade schon gesagt hast, ist ja quasi dein Baby. Du hast das Rezept entwickelt im Rahmen deiner Bachelorarbeit. Aber erzähl mal noch ein bisschen was zu dir. Seit wann bist du bei Störtebeker und warum bist du bei Störtebeker?
Ja, also ich bin im Jahr 2017 im Rahmen meiner Bachelorarbeit beziehungsweise im Rahmen des Studiums und zur Anfertigung meiner Bachelorarbeit hier in die Störtebeker Braumanufaktur gekommen. Ursprünglich als Praktika lediglich angedacht und nachdem ich dann hier das Witbier entwickelt habe, hat man sich überlegt, mit dem Kerl können wir ja vielleicht doch noch etwas mehr anfangen und in dem Zuge bin ich dann hier sozusagen hängen geblieben und bereue das keinen Tag.
Das heißt, was ist deine aktuelle Zuständigkeit? Für was bist du der Ansprechpartner hier?
Ja, im Laufe der Jahre hat sich hier meine Tätigkeit immer so ein bisschen gewandelt, so wie sie das Unternehmen auch gewandelt hat. Also über Produktentwicklung und Produktionsplanung, verschiedene QS-Themen bin ich mittlerweile im Bereich Produktionsdatenerfassung, Produktionsdatensteuerung tätig. Also Fachsprache nennt man das MES-User und das ist im Wesentlichen hier meine Tätigkeit, eher theoretisch zweite Reihe hinter den Braukesseln.
Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Welche Daten werden da erfasst und was kannst du da auslesen?
Ja, insbesondere Qualitätsdaten, Mengen, Qualitätsanalysen, Abhängigkeiten zu gewissen Prozessparametern, um letzten Endes das Bier und den Prozess und letzten Endes das Produkt ständig optimieren zu können. Denn nur was man steuern kann und nur was man kennt und bewerten und auswerten kann, kann man letztlich optimieren. Und das ist im Wesentlichen der Kern dieser Tätigkeit.
Okay, das heißt, was wäre zum Beispiel ein Punkt, der dir dann bei den Daten auffällt, wo du sagst, oh, da müssen wir mal beigehen, was ich... Sauerstoffeinschluss in der Flasche oder wäre das ein Punkt zum Beispiel? Oder was sind so Punkte, wo du sagst, das waren so Sachen, wo ich in den letzten Monaten, Jahren, habe ich festgestellt, haben wir optimiert?
Ja, also ich würde das jetzt mal gar nicht auf ein Produkt, sondern generell auf unsere Produktbandbreite beziehen. Mhm. Und dann sind das auf jeden Fall in erster Linie Prozesszeiten. Ah. Ja, also letzten Endes Effizienz spielt in allen Unternehmen eine tragende Rolle, so auch hier. Und ja, also Prozesszeiten, wo kann man Zeiten einsparen, wo kann man Geschwindigkeiten erhöhen, ohne letzten Endes einen spürbaren qualitativen Nachteil daraus zu haben. Das ist das, woran wir in den letzten Jahren mit am stärksten gearbeitet haben. Genau.
Okay. 2017, du hast es schon richtig gesagt, hast du damals hieß es ja noch mit Sommerwitt, als es dann später in den Markt kam, werden wir nachher noch ein bisschen was zu sagen. Der eine oder andere wird sich wundern und sagen, hey, ist das jetzt ein anderes Bier? Das können wir schon mal sagen, es ist das Gleiche, ne? Das mit Sommerwitt heißt einfach, ich glaube, seit dem 1.4. ne, Sommerwitt. Und wie kam es damals dazu, dass du gesagt hast, für deine Bachelorarbeit suchst du dir ein Witbier als Aufgabe, als Arbeitstitel, als Arbeitsprojekt aus?
Ja gut, die Frage ist leicht beantwortet. Diese Entscheidung, die lag nicht bei mir. Also das wurde mir ausgesucht und allerdings war ich natürlich von vornherein direkt offen für dieses Thema, denn vielleicht um da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, also zu meinem beruflichen Background, also ich habe jetzt nicht nach der Schule unmittelbar studiert und bin im Zuge dessen zur Brauerei gekommen, sondern ich habe vorher noch ein etwas ausgiebiges Intermezzo in der Gastronomie hinter mich gebracht. Ich bin eigentlich gelernter Koch von Beruf und war in dieser Zeit, in der ich den Beruf ausgeübt habe, das waren knapp 12 Jahre letztlich, war ich hauptsächlich im europäischen Ausland unterwegs, so in der Bereich gehobene Gastronomie, Sternegastronomie und der Bereich Kulinarik und Aromatik. Das ist natürlich etwas, was schon aus diesem Berufszweig heraus ein großes, eine Konstante von mir ist letzten Endes. Und ja, in dem Zuge ist natürlich der Vorschlag, eine Bachelorarbeit über das Witbier, was eben sehr sehr besonders ist in der Braulandschaft, natürlich auf einen sehr fruchtbaren Boden bei mir gefallen. Also da habe ich mich direkt wiedergefunden und ich glaube, das Ergebnis, was wir heute vor uns, jetzt gerade vor uns haben, das bringt es auch zum Ausdruck.
Wenn du sagst, du warst vorher als Koch unterwegs, wann ist deine Liebe dann auch fürs Bier? Oder gab es die Liebe fürs Bier, war das immer schon da? Und dann hast du einfach nur gesagt, so, ja, jetzt kann ich auch ein bisschen vertiefen.
Also grundsätzlich die Liebe zum Bier, die war grundsätzlich immer schon da. Allerdings war sie mir nicht so, war mir das selbst nicht so bewusst. Tatsächlich, ja, es ist tatsächlich erst im Zuge dessen entstanden, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, nochmal beruflich einen neuen Weg einzuschlagen und mich damit beschäftigt habe, okay, in welche Richtung könnte es gehen. Erst dann ist mir tatsächlich bewusst geworden, dass der Bereich Getränke und insbesondere Bier eigentlich wahnsinnig spannend ist und eine wahnsinnig breite Klaviatur an Möglichkeiten auch bietet, dass das eigentlich etwas ist, was ja für mich zu dem Zeitpunkt auch ein No-Brainer, wie man so schön sagt, war. Und das, genau.
Das heißt, als du das Thema Witbier dann aufgedrückt gekriegt hast, inwieweit hast du dich vorab schon mit Witbier beschäftigt? Weil das ist ja jetzt kein Bierstil in Deutschland, wo man jetzt in den Rewe, in den Edeka typischerweise geht und dann weiß man vor lauter Auswahl nicht, welches man jetzt mitnehmen soll.
Nee, das ist ganz richtig und ich habe mich davor genau gar nicht damit beschäftigt. Es ist natürlich so, ich habe Brauwesen studiert und im Zuge des Studiums, da lernt man natürlich unterschiedliche, also grundsätzlich sämtliche Verfahrenstechniken in der Brauwirtschaft im Endeffekt kennen, technologische Einflussfaktoren etc. Und Witbier hört man da mal, aber dann hört es dann auch schon auf. Und insofern, ich habe mich vorher gar nicht damit mit beschäftigt und das war natürlich Schritt 1 in der Produktentwicklung, erstmal tief in die Recherche zu gehen, woher kommt es, was ist das, also sprich das Produkt verstehen. Also denn tatsächlich, es ist einfach einzigartig in der Braulandschaft, um das so schön zu sagen, insbesondere in Deutschland. Und und deswegen war das unheimlich wichtig, erstmal zu verstehen, wo kommt das her, was ist das und warum. Ja.
Das heißt, meine Herangehensweise, und wir können es gleich mal abgleichen zu deiner, meine wäre jetzt gewesen, ich wäre erstmal in irgendeinen Online-Shop gegangen und hätte erstmal 10 Witbier bestellt. Und dann, also erstmal hätte ich ein Buch gelesen vielleicht dazu, was soll ein Witbier sein. Und dann hätte ich mir ganz viele bestellt und dann hätte ich probiert. Das wäre mein Ansatz gewesen. Wie ist dein wissenschaftlicher gewesen?
Ja, nee, im Grunde genommen war das auch mein erster Ansatz. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass die Bandbreite der Witbiere doch sehr, sehr breit ist. Also Witbier ist nicht gleich Witbier, so viel kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Und sich aus dieser Gemengelage eine Orientierung zu verschaffen, was ist denn jetzt hier richtig und was ist denn jetzt hier was, dafür muss man dann natürlich dann stärker in die Literaturanalyse einsteigen.
Das heißt, wie gut ist da die Literatur denn tatsächlich, also historisch auch belegt? Wie viele Bücher liest man dann und liest man da vielleicht auch mal unterschiedliche Sachen? In Europa ja Hugarten, die so ein bisschen das geprägt haben, die aber, glaube ich auch, so ist mein Stand, das einfach dann nochmal so ein bisschen neu interpretiert haben, weil diese ganz alten Sachen konnte man auch nicht mehr so richtig verifizieren. Das heißt, wie bist du da rangegangen dann?
Ja,
was waren deine Quellen? Wo hast du dann gesagt, so okay, so wird's wohl gewesen sein? Oder bist du ganz bewusst gegangen, hast gesagt, so ist wohl mal gewesen sein, aber ich wähle jetzt mal einen anderen Ansatz?
Ich habe im Grunde genommen mir viele Dokumente, Bücher etc., die ich überhaupt zum Thema Witbier, belgische Bierstile, belgische Braukultur grundsätzlich erstmal herbeigesucht und dann ja ganz viel quer gelesen und habe dann auch wirklich interessante Verbindungen herausgefunden. Und weil du gerade fragtest, inwiefern ist das belegbar? Also tatsächlich, auch wenn der Bierstil irgendwann, so sagt man, irgendwann so 15. Jahrhundert, also Neuzeit, ist gerade der Übergang Mittelalter zu Neuzeit, das erste Mal dokumentiert, erwähnt wurde, ist zwar aus dieser frühen Zeit relativ wenig im Endeffekt überliefert, allerdings hat Belgien einfach auch eine lange, lange Brautradition und eben auch ein gut dokumentiertes Wissen, was Brauwissenschaft angeht. Also so ist beispielsweise der Jean de Clercq, das ist ein Brauwissenschaftler, der an der Universität in Leuven gelehrt hat. Das ist ja eine Koryphäe, möchte ich fast sagen, in der Brauwirtschaft, nicht nur in Belgien, in Europa, vielleicht sogar weltweit. Und er hat viele Untersuchungen in seinem Lehrstuhl angestellt, unter anderem zum Witbier. Und dabei auch sehr interessante Erkenntnisse geliefert, also insbesondere, da kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal drauf, so das Charakteristika, dass die Spritzigkeit, die einem Witbier nachgesagt wird, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit daher rühren, dass die meisten Witbiere, die in seiner Blütezeit, 18. Jahrhundert, sich am Markt etabliert haben, schlichtweg durch Infektionen, vordergründig durch Lactobacillus oder eben Pediococcus-Bakterien, entstanden sind, ja, und einfach dennoch zu einem genießbaren Bier geführt haben, weil das Bier schlichtweg nie alt wurde, ne? Also, man muss sich einfach so gedanklich mal so ein bisschen in diese Zeit auch damals reinversetzen, dass so 17. bis 18. Jahrhundert die Menschen lebten seinerzeit natürlich hauptsächlich von Landwirtschaft, von Land, Handwerker, und damals hat man eben viel Feldarbeit betrieben und eine Zeit, in der auch die Gesellschaften gewachsen sind, und da war es eben wichtig, da wurde im Grunde genommen Bier als ein Grundnahrungsmittel dahingehend verstanden, weil es einfach ein stabiles, ein mikrobiologisch sicheres Lebensmittel war, also frei von gesundheitsschädlichen Keimen. Und somit hat man einfach damals schon, ich möchte jetzt nicht sagen heute wie Wasser, aber so zum alltäglichen Gebrauch, zum Durststillen insofern Bier getrunken. Und das war mitunter Witbier.
Und dann, nächster Schritt, du hast dich eingelesen, du hast dir Versuchsmaterial für den freitagabendlichen Heimkurs bestellt. Wie ging es dann hier in Stralsund bei Störtebeker weiter, wenn man dann hier aufschlägt und sagt, so, ja, pass auf, ich möchte hier ein Witbier entwickeln. Ich erinnere mich noch damals ja auch Jens mit an deiner Seite. Und wie bist du dann vorgegangen, um tatsächlich mal den ersten Versuchssud quasi auch mal auf die Strecke zu bringen?
Ja, das ist im Grunde genommen auch die zweite Brücke nochmal zur Literaturrecherche, denn tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, war es nicht ganz. Also grundsätzlich ist das zwar richtig, allerdings gab es einen ganz klaren Fahrplan im Hinblick darauf. Ich habe am 1.2.2017 hier tatsächlich meinen Dienst angetreten, mein Praktikum angetreten und hatte von da an genau 2,5 Monate Zeit, das Produkt auf Großbraumaßstab fertig zu haben. Oh,
das
ist zur
Das hört Verladung. Sich gar nicht so viel an, ja?
Nee, ganz genau, da muss man schon relativ nach Fahrplan und gezielt vorgehen, damit man im Endeffekt auch ein Produkt in den Markt bringt, was ja nicht nur den eigenen Vorstellungen entspricht, sondern auch einfach die Marktvorstellung oder den Markterfolg irgendwie so ein Stück weit in Aussicht stellt, ja.
Wow, okay. Das heißt, wir haben ja jetzt, wir könnten mal noch reinhören in die Folge mit Markus Kränkler. Da saßen wir, Markus und ich, in Hamburg im schönen Beach Club und haben schon ein bisschen darüber gesprochen, einmal über das Witbier klassischerweise, ne, Orangenschale und Koriander, haben aber auch schon gesagt, im Sommerwit, da ist ja noch ein bisschen mehr drin. Und wie bist du auf diese Zutaten dann gekommen?
Ja, also um das Witbier ganz grundsätzlich ranken sich gewisse Mythen, sage ich mal. Und eines dieser Mythen ist eben, dass viele Brauereien so ein bisschen geheimnisvoll tun im Zusammenhang mit einem sogenannten Secret Spice. Und es gibt so ein paar grundsätzliche Parameter, die ein Witbier ausmachen. Das ist neben einer gewissen Spritzigkeit und Schlankheit und Säure einfach immer auch diese komplexe Aromatik und eben so diesem gewissen Etwas, was man eigentlich gar nicht so mit so richtig zuordnen kann. Und das ist eben dieses sogenannte Secret Spice. Und auf deine Frage, wie bin ich auf die anderen Zutaten gekommen? Ja, im Grunde genommen war das einfach, hatten wir die Möglichkeit, unterschiedliche Zutaten auszuprobieren, um einfach auch so diese Thematik Secret Spice so ein bisschen damit zu spielen. Und im Zuge dessen, ja, ist eben diese Mischung sozusagen, dieses Gewürzbouquet in das Witbier gekommen.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal einen Schluck nehmen, also ja. Ist ja im Glas tatsächlich schon sehr, sehr schön. Wir haben so ein Zitronen, so ein trübes Zitronengold. Wir haben einen schönen weißen Schaum auf dem Bier. Und wenn man dann reinriecht, dann merkt man ja schon, in welche Richtung das hier geht. Also wer das zum ersten Mal trinkt und dann reinriecht, der wird schon mal wissen, so, oh, da muss ich nochmal ein zweites Mal reinriechen. Was kriegst du in der Nase?
Also da ich natürlich weiß, was drin ist, bekomme ich natürlich immer wieder die Aromaten in die Nase, die ich halt einfach in meinem Kopf abgespeichert habe. Aber dominant ist da ganz sicherlich der Timut-Pfeffer neben der Orange. Der Timut-Pfeffer ist letztlich ein Pfeffer, den viele vielleicht so nicht kennen. Ist auch kein scharfer Pfeffer in dem Sinne, aber wer vielleicht so diesen Sichuan-Pfeffer kennt, das ist ein Pfeffer, wenn man da drauf beißt, dann ich versuche mal so zu sagen, das bratzelt so ein bisschen auf der Zunge, ne? Also das ist nicht scharf, wie das bei einem herkömmlichen Pfeffer der Fall ist, sondern eben sehr, sehr hoch ätherisch und zitruslastig, und diesen erkenne ich als dominanten Charakter letzten Endes in dem Witbier direkt wieder. Und im Zusammenspiel eben mit den anderen Aromaten, also sprich Koriander, was auch ein bisschen mit in diese Zitrusnote geht, und dann eben die verschiedenen Orangenschalen. Also wir setzen hier beispielsweise zwei verschiedene Orangen ein, also eine Schalen von Süßorange und Schalen von der Pomeranze, also eine Bitterorange. Und das wiederum mit einer gewissen Strohigkeit oder Blumigkeit von den Kamillenblüten. Das ist einfach so ein Mix, ja, ein gewisses Aromaprofil, was ja mir einfach das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.
Und mit 4,7% ist es eben auch wirklich sehr schön trinkbar. Und ich beschreibe das Sommerwirt hier immer so, ist immer bei mir die Kategorie Rasenmäherbier. Und dann, wenn ich das in den Verkostungen sage, dann gucken die Leute immer, was meint er jetzt damit? Und dann sagt, pass auf. Stellt euch vor, Samstag Vormittag, 9:45, ihr setzt euch zu Hause auf euren Aufsitzrasenmäher, fahrt damit los, habt links und rechts im Flaschenhalter jeweils eine Flasche Sommerwitt. Und das Schöne ist, ihr habt am Ende den Rasen gemäht, ihr könnt aber immer noch trotzdem nachmittags zur Schwiegermutter als Beifahrer fahren und fallt nicht unangenehm auf. Also ein sehr, sehr schöner Begleiter. Das heißt, 2,5 Monate, wir können es ja sagen, es ist ja hier, also es hat geklappt. Wie viel schlaflose Nächte gab es in der Zeit? Gab es welche?
Nein, das kann ich so an für sich nicht sagen. Okay. Also wir waren tatsächlich ganz gut in unserem Entwicklungsprozess organisiert. Das kann ich auf jeden Fall so sagen.
Jens wird auf jeden Fall eine Excel-Tabelle da gehabt haben, die das Ganze nach vorne gebracht hat.
Ja, ganz genau. Ja, natürlich. Du kennst Jens. Ja, nee, also tatsächlich schlaflose Nächte überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also während der gesamten Entwicklungsphase hat mich eigentlich besonders positiv beeindruckt, wie engagiert die Kollegen, die ich zu dem Zeitpunkt natürlich erst neu kennengelernt habe, insbesondere auch die Betriebsleitung, die Geschäftsleitung, mit engagiert und mit Freude sich an der Entwicklung, insbesondere an der sensorischen Auswertung der Entwicklungsschritte beteiligt haben. Und insofern ist die Zeit zwar wie im Fluge vergangen, aber war stets hochproduktiv, und deswegen, ja, also ich erinnere mich da sehr gerne zurück tatsächlich.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment, also 2017 Bachelorarbeit, aber das Bier gab es doch 2017 noch gar nicht. Es hat ja tatsächlich dann noch ein bisschen gedauert, bis es offiziell als Störtebeker Midsommerwitt in den Markt kam. Das war einfach dem geschuldet, in Anführungszeichen, dass wir ja zwischendurch noch den Hobbybrausieger, den Markus eben, ne, mit seinem Witt als Hobbybrausiegerbier quasi dazwischen hatten, und es für uns natürlich jetzt keinen Sinn gemacht hätte, zwei parallele Witt im Sortiment zu haben. Das heißt, zuerst wurde deins entwickelt, dann kam das Hobbybrausiegerbier, dann wurde das gebraut, wurde vermarktet, und dann Anfang 2020 war es soweit. Das heißt, da war dann quasi nochmal ein zweiter Geburtstag für das Bier.
Ja, genau so sieht es aus. Also es war natürlich letztlich dann, ja, schade möchte ich nicht sagen. Also es ist sehr nachvollziehbar, dass man natürlich im Zuge der des Wettbewerbsbier, der Hobbybraumeisterschaft, sich dann entschieden hat, mit diesem Produkt das erstmal noch für einen Moment zumindest in der Schublade liegen zu lassen und dann in 2020 an den Start zu gehen. Aber dafür dann mit doch sehr, sehr großem Markterfolg. Und das hat natürlich ja nicht nur mich gefreut.
Genau, und dann kam, wie gesagt, die Umstellung, die Anpassung an das Jahreszeitensortiment. Denn, wird euch aufgefallen sein, gab ja auch jeweils einen Podcast. Ne? Wir haben jetzt den Winterbock, den Frühlingsbock, das Sommerwitt. Und dann, demnächst, freut euch schon mal drauf, wird es hier dann auch eine Folge geben, Weltpremiere, das Stöddebäcker Herbstfestbier. Ne? Also 4 Jahreszeiten, Jahreszeit und dann Bierstil, kann man sich ganz gut merken. Sommerwitt, also das aktuell passende Bier zur Jahreszeit, zur Sommer, zur Europameisterschaft, die läuft ja noch ein paar Wochen und hoffentlich haben wir da auch noch viel Freude, unter anderem mit der deutschen Mannschaft. Und jetzt hast du natürlich gesagt, Sebastian, Koch, gelernter Koch auch, ne? Also Sternekoch, in Sterne-Locations gekocht. Was würde es jetzt hier zu Hause geben, wenn du wüsstest, pass auf, da kommen ein paar Jungs und Mädels zum Fußball gucken. Der Haustrunk hat dir 2-3 Kästen Sommerwitt in den Kühlschrank gespült. Was wären schöne Sachen, die man jetzt zu Hause dazu machen könnte? Vielleicht auch irgendwas Gegrilltes oder so? Was wären deine Ideen, was wären deine Tipps für die Jungs und Mädels zu Hause, um das vielleicht mal auszuprobieren?
Ja, natürlich zu einem Sommerwitt kann natürlich auch irgendwie nur eine sommerliche Speisekarte passen. Ja? Es gibt grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen. Nach meiner Vorstellung passt zu diesem Bier einfach etwas Knackiges, etwas Leichtes und ich sehe einfach diese Gewürze, die und die Frische, die in diesem Bier vorhanden sind oder dominant sind, die sehe ich einfach wunderbar gepaart mit ebenso aromatischer Küche. Das heißt, ich sehe hier sehr stark die thailändische Küche vertreten. Das heißt, wenn ich mir jetzt auf dem Grill beispielsweise einen schön gegrillten Pak Choi und vielleicht dazu einen schön bisschen asiatisch marinierte Garnelen, etwas in die Richtung, auf jeden Fall knackig, aromatisch, darf gerne auch wieder mit etwas Süße spielen, darf gerne auch mit etwas Schärfe tatsächlich spielen. Auf jeden Fall nichts Schweres im Hinblick auf Sahne, Butter, schwere Kohlenhydrate. Das sehe ich schlichtweg zu diesem Bier nicht.
Und eine Frage, die war noch im Podcast mit Markus Kränkler offen geblieben, die konnte ich so nicht beantworten. Wie funktioniert es denn mit den Orangenschalen, Pomeranzenschalen, Timutpfeffer? An welcher Stelle des Brauprozesses kommt das denn dazu?
Ja, das ist natürlich die Frage der Fragen. grundsätzlich ist das ähnlich wie beim Hopfen, beziehungsweise vielleicht, wenn man die Parallele einmal zieht zu sich in die Küche. Wir sprechen ja über Kräuter und Gewürze, die gibt man ja tendenziell auch eher zum Ende der Kochphase hinzu. Und so wird das hier im Grunde genommen auch getan. Das heißt, wir geben zu einem späten Zeitpunkt der Kochung, geben wir die Gewürze hinzu, damit eben diese vielen hocharomatischen Stoffe und Verbindungen, die wir im Bier haben wollen, dass die eben nicht aus dem Bier herausgetrieben werden durch das Kochen, sondern eben das die drin bleiben, ja. Und man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn man ein ganz, ganz großes Tee-Ei in ein ganz, ganz großes Gefäß reingibt. Genau.
Ich bin begeistert. Ich glaube, euch draußen macht das auch genauso viel Spaß. Und wo wir gerade schon vom Haustrunk sprachen, findet das Bier denn trotzdem noch den Weg zu dir nach Hause? Also magst du es trotzdem immer noch oder sagst du, ich mag es trotzdem immer noch besonders gerne, weil es dein eigenes Baby ist? Oder kann man sich daran satt trinken? Ich glaube nicht.
Das Bier ist aktuell das einzige Bier in meinem Kühlschrank daheim.
Das ist doch auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und bist du denn, also gibt's mal die Planung nochmal, was ich irgendwie ein Schwesterbier, ein Bruderbier, ein Eisbock davon zu machen oder sowas? Gab's schon mal so Gedankenspiele? Irgendwie ein alkoholfreies Witt? Ich weiß nicht, ob das mal in Planung ist oder sowas. Gab's schon mal so Ideen? Gab's vielleicht auch so Planung für die Zukunft, da mal nochmal ranzugehen? Oder sagst du, mit Witt bin ich fertig, ich habe aber noch andere Ideen?
Also ich habe in meinem Kopf ganz viele Ideen mit diesem Produkt, denn tatsächlich, das bietet so viele Möglichkeiten, dass einfach selbst als Grundprodukt, als Ausgangsprodukt weiter zu verfeinern, ob man hier in Richtung eines Biermischgetränks geht. Ich will da gar nicht zu viel verraten. Grundsätzlich Ideen gibt es da genug. Der limitierende Faktor ist an der Stelle immer wieder, dass die Ideen dann auch in das bestehende Produkt Sortimentskonzept passen müssen. Und das ist in letzten Endes entscheidend, ne? Also aktuell ist es nicht vorgesehen. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Aber das, ja, das heißt nichts.
Also wir bleiben dran. Ich überlege gerade so ein Zitronenwitt, ob das irgendwie mit Zitronenlimonade oder sowas. Wir probieren gleich hier vielleicht nochmal ein bisschen. Wir trinken aber jetzt erstmal entspannt. Wir lehnen uns gleich hier in unserem, Strandkorb, so heißt das. So ist das Wort nicht gekommen. Wir lehnen uns gleich hier in unserem Strandkorb noch ein bisschen zurück, genießen noch unser Sommerwitt. Das solltet ihr auch machen. Das müsste aktuell überall verfügbar sein, im Display, im handlichen Viererträger. Und wenn ihr es bei euch nicht findet, dann natürlich der dringende Tipp, stördebecker.com. Also nicht erst am Samstagnachmittag vor dem Deutschlandspiel dann auf die Idee kommen, oh, jetzt brauche ich noch einen Kasten Witbier. Rechtzeitig bestellen, ich sag immer, wenn ihr es natürlich lokal kaufen könnt, ist das immer die Möglichkeit Nummer eins, wenn es das bei euch leider nicht gibt oder nur noch in kleinen Mengen gibt. Am frischesten und am besten und am tollsten kriegt ihr es natürlich hier auch bei uns aus der Brauerei, aus dem Online-Shop. Bestellt's da, bestellt so viel, wie ihr tragen könnt, hat mein Freund Martin in der Schule immer gesagt. Und dann habt ihr ganz viel Spaß damit zu Hause.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp aus der Praxis für die Praxis. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir in unserer Phase der Produktentwicklung festgestellt haben, dass das Witbier als Bier sich permanent deutlicher als andere Biere in der Flasche verändern. Hm. Ja, und man kann grundsätzlich sagen, dass Witbier so zu dem Zeitpunkt, wo noch 2/3 der Haltbarkeit, Restlaufzeit sozusagen, noch verfügbar sind, ist Witbier an seinem geschmacklichen, aromatischen Peak. Ja, das heißt, wenn es unterschiedliche Chargen bei eurem Getränkehändler gibt, dann unbedingt schauen, was passt in dieses Zeitfenster rein. Das ist dann geschmacklich das Nonplusultra.
Das heißt, welches MHD hat es generell? Was ist es, ein Jahr? Ist es 8 Monate? Was hat es ab Rampe quasi?
Wir geben 12 Monate Haltbarkeit auf das Produkt.
Klar. Ja. Also im Idealfall sollte es dann noch, 2/3 sollte es noch haben, also sollte noch 8 Monate haben.
Genau. Okay, genau. Also.
Haltet die Augen offen, deckt euch damit ein und ihr wisst, Sommer ist die Jahreszeit, wo auch mal der Nachbar und die Nachbarin zum Grillen rüberkommen. Ne? Also ich würde mal ein bisschen mehr bestellen, ne? Weil man will ja auch nicht dann derjenige sein, wo es heißt, ja hier, beim Klaus, beim Gunther, bei der Elisabeth, da war es Bier leer. Ne? Also in dem Sinne wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß im Sommer mit der Europameisterschaft, mit dem Sommerwitt. Und wir stoßen nochmal an und machen uns jetzt hier noch einen schönen Feierabend.
Sehr zum Wohl.